HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Wir werden uns im Wahlkampf auf Verzerrungen und Lügengeschichten einstellen müssen. I'll make you want,
I'll make you believe. Das Gefährlichste ist, dass eben genau diese Trends beeinflusst werden. Ich brauche ja nur 10.000 Bots haben, die einen bestimmten Hashtag benutzen. Und dann ist das ein Trending-Hashtag bei Twitter.
Die Gefahr sei sehr groß, dass Hackerangriffe auf Parteien und Desinformationskampagnen zunehmen.
Das Ziel: Wahlbeeinflussung.
Wir sind davon überzeugt, dass die Anordnung dafür von den höchsten Ebenen der russischen Regierung stammten.
Glaubt irgendjemand allen Ernstes, Russland könnte die Wahlentscheidung des amerikanischen Volkes beeinflussen? Ist Amerika so etwas wie eine Bananenrepublik?
In einer Demokratie, wo es darum geht, dass die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger gehört wird, dann geht es ja eben nicht darum, dass die Stimmung von Software-Algorithmen gehört werden.
What we cannot do is have a situation in which
wir dürfen nicht zulassen, dass sich das zu einem wilden, wilden Westen entwickelt.
The wild, wild West.
Werden wir wissen, was wir tun nächstes Jahr bei der Bundestagswahl? Oder werden wir am Ende Entscheidungen treffen, die jeder Grundlage entbehren, weil wir unsere Wahlentscheidung oder auch unsere Entscheidung nicht zu wählen auf falsche Informationen stützen, die uns von außen untergeschoben wurden? Immer mehr Geheimdienstchefs und immer mehr Politiker scheinen genau das zu befürchten. Jedenfalls sprechen sie von gezielter Infiltration, von Hackerangriffen auf Fraktionsbüros und Parteizentralen. Sie sprechen von gefälschten Nachrichten, sogenannten Fake News, von Computerprogrammen, die solche Fake News verbreiten, als Roboter, als Social Bots, die sich als Menschen tarnen, aber keine sind. Und sie sprechen vom jüngsten US-Präsidentschaftswahlkampf, der direkt von Moskau aus zugunsten von Donald Trump beeinflusst worden sei, in dem Mails aus dem demokratischen Lager gehackt und dann veröffentlicht wurden, Mails, die der später unterlegenen Hillary Clinton zum Nachteil gereichten. Was an diesen Meldungen im Einzelnen wirklich dran ist, können wir, die wir davon hören, nicht mit letzter Sicherheit sagen. Mit Händen zu greifen scheint fürs Erste nur die Angst unseres Führungspersonals, für die es einen Grund geben muss. Dabei ist doch in Wahlkämpfen immer schon gelogen und desinformiert worden, ohne dass die spätere Wahl deshalb insgesamt als manipuliert bezeichnet worden wäre. Ist Desinformation heutzutage wirkungsvoller, weil immer mehr Leute im Internet hängen, und zwar auch solche, die um Informationsstände und Fernsehduelle einen weiten Bogen machen? Können also Wahlkämpfe im digitalen Zeitalter stärker manipuliert werden, als es unsere Demokratie verträgt? Hacker, Bots und böse Russen. Feind wählt mit? Das fragt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller berichtet uns zunächst mal, wie das politische Berlin in den letzten Wochen zunehmend in Alarmbereitschaft geraten ist.
Als Kanzlerin Angela Merkel Anfang November gefragt wurde, ob sie erwarte, dass Russland in den deutschen Wahlkampf eingreift, da gab sie eine sehr knappe Antwort. Man müsse sich doch jetzt schon mit Hackerangriffen und Falschmeldungen aus Russland auseinandersetzen, sagte sie.
Das ist täglich unsere Aufgabe, das zu tun. Und deshalb kann es auch sein, dass das im Wahlkampf eine Rolle spielt.
Die Kanzlerin klang nicht besonders beunruhigt, ganz im Gegensatz zu vielen, die sich in diesen Tagen äußern. Arne Schönbohm zum Beispiel, der Chef des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik.
Wir haben ja einen hochsensiblen Wahlkampf, wir alle sind hochnervös dementsprechend.
Gut ein Monat liegt zwischen den beiden Äußerungen. In dieser Zeit warnte Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, es verdichteten sich Hinweise, dass die Bundestagswahl beeinflusst werden solle. Und er zeigte mit dem Finger Richtung Russland. Außerdem teilte der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA mit hoher Gewissheit habe Russland mit Cyberattacken und Datenlecks in den US-Wahlkampf eingegriffen, um Hillary Clinton zu schaden und Donald Trump zu helfen. Ähnliches könnte auch Deutschland drohen, fürchtet der netzpolitische Sprecher der SPD Lars Klingbeil und verweist auf den großen Cyberangriff auf den Bundestag im Sommer 2015, der vermutlich auf das Konto russischer Hacker bzw. des russischen Staates ging.
Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir Dokumente, die hier damals bei dem Cyberangriff auf den Bundestag abgeflossen sind, dass wir da Dokumente auch im Wahlkampf denn wieder sehen, dass sie veröffentlicht werden und dass so versucht wird, auch die Bundestagswahl zu beeinflussen.
Es herrscht Alarmstimmung in Berlin. Der Fraktionsmanager der Union, Michael Grosse-Brömer, traut dem russischen Präsidenten Putin durchaus zu, dass der versucht, zur Abwahl Angela Merkels beizutragen. Begründung: Eine rot-rot-grüne Regierung sei bestimmt russlandfreundlicher. Im Innenministerium gibt man sich sehr viel zurückhaltender, sagt nicht, durch wen man eine eventuelle Beeinflussung des Wahlkampfs befürchtet. Sprecher Johannes Dimroth.
Durch wen auch immer, darauf lege ich ganz besonderen Wert. Damit ist nicht verbunden, der Fingerzeig in ein bestimmtes Land.
Gefahr für den Bundestagswahlkampf droht nach Ansicht von Politikern aber nicht nur durch direkte Cyberangriffe, sondern auch durch sogenannte Fake News, gezielte Falschmeldungen im Netz. Die grüne Abgeordnete Renate Künast wurde gerade Opfer. Auf Facebook war ihr ein erfundenes Zitat zum Mordfall in Freiburg in den Mund gelegt worden, angeblich gesagt in der Süddeutschen Zeitung. Künast erstattete Strafanzeige.
Weil wir hier ein Beispiel haben über das, was wir beim US-Wahlkampf immer diskutiert haben, dass da Nachrichten erfunden werden, Zitate erfunden werden und dann alle in heller Aufregung sind. So werden Meinungen manipuliert.
Wie Falschmeldungen die Stimmung aufpeitschen können, zeigte sich Anfang des Jahres. Ein 13-jähriges russlanddeutsches Mädchen aus Berlin war angeblich von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt worden. Russische Staatsmedien und Blogs griffen das Thema groß auf. Außenminister Lavrov schaltete sich ein und deutete an, die deutsche Regierung wolle ein Verbrechen vertuschen. Es gab wütende Demos vor dem Kanzleramt. Später stellte sich heraus, dass das Mädchen die ganze Geschichte erfunden hatte. Was tun gegen solche Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch gezielte Falschmeldungen? Für die SPD fordert unter anderem Fraktionschef Thomas Oppermann ein faires Abkommen der Parteien für den Wahlkampf. Von einem neuen Straftatbestand gegen gezielte Falschmeldungen, wie Unionspolitiker ihn fordern, hält die SPD nichts. Sie setzt darauf, die bereits geltenden Gesetze konsequent anzuwenden.
Das berichtet unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller. Georg Maskolo, Journalist beim Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Wenn Wähler hören, dass eine Bundestagswahl, zu der sie aufgerufen sind, manipuliert werden könnte durch Beeinflussung des Wahlkampfs, dann werden einige, vielleicht sogar viele von ihnen, deutlich weniger Vertrauen in diese Wahl haben. Umso wichtiger ist natürlich die Frage, auf welcher Grundlage äußern sich denn deutsche Sicherheitspolitiker und die Chefs deutscher Sicherheitsbehörden, wenn sie solche Befürchtungen äußern?
Also zunächst muss man sagen, Sie sagen es ja selbst, dass wir über eine Befürchtung reden und nicht über etwas, was bereits stattgefunden hat. Warum wird das im Moment so ein drängendes Problem? Wenn wir einmal zurückschauen, dann hat es eine solche Warnung der Sicherheitsbehörden bereits vor Monaten gegeben. Es gab einen versuchten Hackerangriff, bereits den zweiten auf den Deutschen Bundestag. Und dann ist der Chef dieses Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik nach Berlin gefahren und hat allen politischen Parteien dort gesagt, seid vorsichtig, dass nicht im Vorfeld der Bundestagswahl etwas Ähnliches passiert wie das, was im Moment ja in den USA heftig diskutiert wird, nämlich die Frage, ob Russland Einfluss auf die Wahl zwischen Trump und Clinton genommen hat. Ich verstehe die jetzigen Warnungen zunächst vom Chef des Bundesnachrichtendienstes, von der Kanzlerin selbst, dann vom Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz als eine Form von Warnung an die russische Seite, dass man sagt, wir sind jedenfalls davon überzeugt, dass ihr so etwas planen könntet oder es möglicherweise bereits ins Auge gefasst hat. Und deswegen warnen wir bereits öffentlich davor und sagen, lasst die Finger davon, manipuliert die Wahl in Deutschland nicht. Man muss allerdings hinzufügen, Beweise dafür, dass Russland die Wahl hier überhaupt manipulieren wollte, gibt es ja gar nicht.
Wenn es Beweise nicht gibt, dann gibt es ja wohl zumindest Indizien, sonst würden sich Sicherheitsleute und Politiker dann wahrscheinlich doch nicht so weit vorwagen. Welche Indizien gibt es denn dafür, den Urheber oder den möglichen Urheber solcher Manipulationsversuche in Russland zu vermuten?
Also ich habe diese Beweise nicht gesehen. Insofern kann man nur sagen, wie es die deutschen Sicherheitsbehörden nach dem, was ich höre, einschätzen. Die sagen, dass das Muster von bereits zwei Hackerangriffen auf den Deutschen Bundestag ganz eindeutig gewesen sei. Im Grunde ähnlich dem, was man erlebt hat beim Hacken der Mails der Demokratischen Partei in den USA, die dann im amerikanischen Wahlkampf eine Rolle gespielt haben. Gleiches Muster, gleiche Vorgehensweise, gleicher eingesetzter Virus. Dass man aus all dem den Schluss zieht, ja, die Russen hacken in Deutschland und zwar im politischen Bereich und damit verbunden dann wiederum die Befürchtung, dass solches Material eingesetzt werden könnte. Aber nochmal, wir bewegen uns im Bereich des Konjunktivs.
Nun ist es ja eine mögliche Methode, durch Hackerangriffe an Informationen zu kommen, die zutreffen, die aber eben geheim bleiben sollen und mit diesen Informationen dann versuchen, eine Debatte zu bestimmen oder Öffentlichkeit zu verunsichern, aufzuschrecken. Das ist das eine. Es gibt aber auch die Methode, falsche Nachrichten zu verbreiten oder die Berichterstattung über ein Ereignis zu beeinflussen. Auch das wird ja russischen Urhebern durchaus unterstellt, Akteuren in der Politik, in den Medien in Russland. Hat man da denn Erfahrungswerte aus der Vergangenheit? Die Kollegin Sabine Müller hat uns ja eben noch mal in ihrem Beitrag an den Fall Lisa erinnert. Taugt dieser Fall dazu, ja, dahinter eine Strategie zu vermuten, die über diesen Fall hinausreicht?
Ja, der Fall Lisa ist jedenfalls der Startpunkt gewesen früh in diesem Jahr. Da ist es die Kanzlerin selbst gewesen, die ihren Geheimdiensten den Auftrag gegeben hat und gesagt hat, schaut euch bitte mal an, ob hinter diesem Fall Lisa ein System steckt, ob wir es damit zu tun haben, dass Russland ganz offen versucht, mit Mitteln der Desinformation Einfluss auf die deutsche Politik zu nehmen. Dieser Bericht ist in den Grundzügen ganz offensichtlich fertig. Er sollte eigentlich schon lange veröffentlicht sein. Es hat eine lange Diskussion darüber gegeben, wie viel davon dann öffentlich wird, wie viel geheim gehalten wird. Man wird dann sehen, wie stark die Belege insgesamt sind. Wenn wir einmal in die Historie schauen, dann muss man sagen, dass alle Geheimdienste, vor allem aber ohne Frage der russische Geheimdienst und sein kleiner Bruder, die ostdeutsche Stasi, an dem Streuen von Desinformationen besondere Freude gehabt haben. Es ist ein Spiel, das alle Geheimdienste spielen, die des ehemaligen Ostblocks auf eine ganz besondere Art und Weise. In der DDR gab es eine ganze Abteilung, die nichts anderes tat, die solche Narreteien verbreitet hat, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Wenn man sich allerdings das Bild heute anschaut, dann muss man sagen, dass hinter manchen dieser falschen Meldungen tatsächlich auch mal ein Geheimdienst stecken mag. Aber nicht jeder Unsinn oder jede Form von schlechten Journalismus braucht einen Geheimdienst im Rücken, sondern bisweilen ist es einfach auch nur ein ganz normaler Irrsinn, der sich da austobt.
Wir erleben ja sehr oft, dass Politiker und Sicherheitsleute nicht alles sagen, was sie wissen. In dem Fall scheint es ja eher umgekehrt zu sein. Jetzt gibt es Politiker und Sicherheitsleute, die von Dingen sprechen, von denen zumindest nicht bewiesen ist, ob sie tatsächlich davon wissen oder ob sie da wirklich nur vermuten. Sie haben eben gesagt, das könnte eine Strategie sein, um Russland abzuschrecken, sowas gar nicht erst zu versuchen. Kann denn so eine Strategie aufgehen, Ihrer Einschätzung nach?
Das kann ich letztlich nicht einschätzen. Man kann sagen, dass die Amerikaner ganz offensichtlich es mit der eben dieser Strategie versucht haben. Es ist berichtet worden, dass der amerikanische Präsident Obama bei seinem letzten persönlichen Zusammentreffen, das lag Monate vor der Wahl, mit Wladimir Putin genau darüber geredet hat und ihm gesagt hat, lasst die Finger von unserer Wahl, haltet euch da raus. Glaubt man dem, was die amerikanischen Geheimdienste jetzt behaupten, dann ist es ja erfolglos gewesen. Ich glaube, dass das ein, wenn ich nochmal nach Amerika schauen darf, ein so gravierender Vorwurf ist, dass man sagt, in diesem Fall ist da nicht nur ein bisschen rumgezündelt worden mit falschen Nachrichten, wie sie schon in der Vergangenheit verbreitet worden sind, sondern dass ein Land aktiv Einfluss genommen hat auf eine Wahl in einem anderen Land und Präsident und Trump befördert hat als jetzt gewählten Präsidenten in den USA. Das ist ein solcher Vorgang, dass ich schon hoffe, dass es in den USA eine sehr gründliche Untersuchung dieses Vorwurfs geben wird, bei dem dann hoffentlich auch mehr von den Belegen, die die amerikanischen Geheimdienste sagen, dass sie hätten, öffentlich werden, sodass man auch selbst nachvollziehen kann, ob dieser Vorwurf in dieser Härte und Schärfe berechtigt ist. Ich glaube, es gibt ein enormes öffentliches Interesse daran zu sehen, wie weit diese Form von Manipulationen heute tatsächlich reichen oder reichen könnten.
Georg Maskolo, Journalist beim Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Vielen Dank. Hacker, Bots und böse Russen. Feind wählt mit. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Nicht nur einen Wahlkampf digital zu beeinflussen, sondern auch die Wahl selbst. Dazu bräuchte es Wahlcomputer anstelle der üblichen Stimmzettel auf Papier. In dem Roman »Ein König für Deutschland« von Andreas Eschbach kommen solche Wahlcomputer bei einer Bundestagswahl zum Einsatz. Und wie es sich für einen Roman gehört, sind diese Wahlcomputer natürlich manipuliert. Im Auftrag einer rechtsextremen Partei, die auf diese Weise ihren Stimmenanteil entscheidend erhöhen will. Aber der amerikanische Computerfachmann Vincent Merritt, der die Manipulationen durchgeführt hat, lässt seinem deutschen Vater Simon König und einigen computerkundigen Freunden die Information zukommen, dass er eine Sicherung in das Programm eingebaut hat. Wenn bei der Bundestagswahl eine Partei mit seinen Initialen als Kürzel antritt, dann bekommt diese Partei von den manipulierten Wahlcomputern automatisch 95% der Stimmen gutgeschrieben. Genial, findet seine Freundin Sirona. Und das einfach nur aufgrund der Buchstaben VM.
VWM, korrigierte Simon. Sein voller Name lautet Vincent Wayne Merritt. Gut, von mir aus VWM, meinte sie ungeduldig. Sie sprang auf, begann unruhig auf und ab zu gehen. Das hilft uns weiter. Wenn das stimmt, wäre es der Test, mit dem man beweisen kann, dass ein Gerät manipuliert ist. Es würde genügen, eine fiktive Partei mit der Kurzbezeichnung VWM in die Liste einzutragen und eine Probewahl durchzuführen, bei der man nur den übrigen Parteien Stimmen gibt. Wenn die VWM am Schluss trotzdem fast alle Stimmen hätte, wäre einwandfrei klar, dass etwas nicht stimmt.
»Wie soll uns das helfen?«, fragte Alex. »Das Problem, dass du gar nicht erst an die Geräte rankommst, hast du trotzdem.«
Sirona fuhr herum. Ihr Taftröckchen wippte. »Du hast recht. So geht es nicht. Mist. Wir müssen selber an die Geräte ran. Erst einmal testen und erst, wenn es stimmt, den Verantwortlichen vorführen.«
»Und wie willst du das machen?«
»Einbrechen. Ein Gerät stehlen.« Sie seufzte. »Weiß ich auch nicht.« Ratlose Stille senkte sich auf die Runde. Ruth lachte auf, wie über einen richtig guten Witz. »Denk doch nach!« Er streckte den Kopf vor, starrte Alex in die Augen. »Stehst du auf der Leitung oder was?«
»Spuck's aus, Mann.«
»Wir gründen einfach eine Partei. Eine Partei, die VWM heißt. Mit der nehmen wir an der Bundestagswahl teil. Wenn sich danach rausstellt, dass alle Wahlcomputer 95% für eine völlig unbekannte Partei ausgeworfen haben, dann sind die Dinger schlicht tot.« Er lehnte sich grinsend zurück.
Einen manipulierten Wahlcomputer mit seinen eigenen Waffen schlagen? Wir werden nur hören, ob das gut gehen kann. Kehren wir einstweilen zurück zu den Möglichkeiten, Wähler zu manipulieren während des Wahlkampfes. Dazu gibt es eine Methode, die mit einer Kombination aus Psychologie und Informatik arbeitet, die Psychometrie. Mehr darüber von meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt.
Kann man Psyche messen? Genau damit befasst sich die Psychometrie oder Psychometrik. Im Grunde zieht sich diese Hilfswissenschaft durch alle psychologischen Fachrichtungen. Denn überall wird versucht, empirische, mess- und nachprüfbare Aussagen über psychologische Vorgänge zu gewinnen. Das ist besonders schwierig, denn die Psyche, also die individuelle Persönlichkeit eines Menschen, ist wohl das subjektivste und am schwersten fassbarste, was sich denken lässt. In den 80er Jahren wurde das Modell der Big Five entwickelt. Mit diesen 5 Charaktereigenschaften lassen sich individuelle Persönlichkeiten äußerst klar beschreiben und zuordnen. Die Big Five sind Offenheit, Perfektionismus, Geselligkeit, Verträglichkeit und Verletzlichkeit. Ein mächtiges Modell, aber es hat ein Problem. Um überhaupt zu funktionieren, braucht es Daten über die zu vermessende Person. Möglichst viele Daten. Je mehr, desto besser. Aber woher nehmen? Die bisher beste Antwort darauf? Aus dem Internet. Dass wir überall digitale Spuren hinterlassen, ist längst kein Geheimnis mehr. Und auch, dass viele Firmen aus unserem Kauf- und Suchverhalten im Internet längst gezielte Aussagen über uns treffen, ist bekannt. Neu ist allerdings, wie der Psychologieprofessor Michal Kosinski die Psychometrik nutzt, um treffsichere Persönlichkeitsprofile im ganz großen Stil zu gewinnen. Kosinski lässt die Mechanismen von Facebook für sich arbeiten. Dort tragen die Nutzer alles ein, was sie mögen oder nicht mögen. Kosinski erkannte, dass ein Like bei Facebook die präziseste Aussage über eine Person überhaupt liefert. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht. Diese Like-Angaben kombiniert Kosinskis Methode mit Aussagen aus einem persönlichen Fragebogen, den er als Online-Quiz über Facebook anbietet. Ein kostenloses Spiel, an dem Millionen Facebook-Nutzer freiwillig teilnehmen und damit so ganz nebenbei einen ausgefeilten psychometrischen Fragebogen ablieferten. Längst hat Kosinski den Beweis angetreten, dass er nur aus 68 persönlichen Likes die Hautfarbe, die sexuelle Orientierung und die politische Gesinnung eines Menschen ableiten kann. Diese Methode der Psychometrik entwickelt er ständig weiter. Bald wird vielleicht nur noch ein Foto ausreichen, um den Menschen hinter dem Gesicht auszulesen. Die eigentliche Stärke von Kosinskis Methode ist aber, dass man so auch gezielt nach allen Personen suchen kann, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Bitte such mir mal eben alle Amerikaner raus, die noch nicht genau wissen, wen sie wählen wollen. Menschen Google.
Erläuterungen von Thorsten Schweinhardt zur Methode der Psychometrie. Linus Neumann, Diplompsychologe und Sprecher des Chaos Computer Clubs. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wissen ist Macht, das hat vor mehr als 400 Jahren schon der englische Philosoph Francis Bacon gesagt. Aber wie kann dieses Wissen, dieses detaillierte, gesammelte Wissen über die Persönlichkeiten von ganz, ganz vielen Wählern, einem Wahlkampfteam dabei helfen, diese Wähler auch tatsächlich für den eigenen Kandidaten zu gewinnen?
Also mit dem Wissen kann man zunächst ja erstmal die Menschen, deren Verhalten, deren Eigenschaften beschreiben und sich über den Lauf der Zeit natürlich dann auch erklären. Und man ist dann irgendwann in der Lage, auch Vorhersagen zu treffen. Also zu sagen, dieser Mensch tendiert dazu, von mir aus jetzt Trump zu wählen oder Hillary Clinton. Was man nicht ganz so einfach mit diesem Wissen machen kann, ist dann natürlich dieses Verhalten auch zu manipulieren. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Das wird dann hier versucht durch eine zielgruppengerechte Ansprache. Das heißt, dem potenziellen Clinton-Wähler werden andere Messages gegeben als dem potenziellen Trump-Wähler. Die Strategie hat darauf abgezielt, möglichst viele potenzielle Clinton-Wähler an den Punkt zu bringen, dass sie nicht zur Wahl gehen, während gleichzeitig möglichst viele Trump-Wähler an den Punkt gebracht werden sollten, dass sie zur Wahl gehen. Und durch eine zielgruppengerechte Ansprache, also jedem einzelnen Menschen das zu sagen, was er braucht, damit er macht, was ich möchte. Das ist das, was hier erreicht wurde oder was hier versucht wurde. Das ist aber auch nichts Neues. Das wird in der Werbung in diesen sozialen Medien seit 10 Jahren jeden Tag, jede Sekunde getan.
Aber neu ist, dass man es jetzt auch auf der politischen Ebene versucht.
Ja, natürlich jede Methode, die wir haben, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, wird auch auf der politischen Ebene genutzt. Das haben wir, seitdem wir eine Demokratie haben, wird versucht, das Wahlergebnis zu manipulieren. Früher hat man das dadurch gemacht, dass man irgendwelche Poster aufgehängt hat oder dass man angefangen hat, einen Verlag zu gründen und Zeitungen zu schreiben oder dass man angefangen hat, einen Radiosender zu gründen. All das sind ja Versuche auch, unter anderem das Wählerverhalten zu beeinflussen. Das ist aber prinzipiell nicht unbedingt schlecht, weil wir ja eine Öffentlichkeit haben, die als Korrektiv wirken soll. Bei den sozialen Netzwerken haben wir jetzt natürlich das Problem, dass es dort auch genauso viele Öffentlichkeiten wie Menschen gibt. Jeder einzelne Mensch sieht auf Facebook etwas anderes, und zwar den Mix, der seinen Interessen angepasst ist. Und das heißt, die Sachen, die uns interessieren, werden uns von Facebook angespült, angedient. Facebook möchte darauf optimieren, dass wir glücklich dort sind, dass wir dort bleiben auf der Seite, dass wir weiterlesen. Und dadurch entsteht so ein unschöner Effekt, dass wir in einer eigenen Blase gefangen werden, einer Blase unserer eigenen Meinung, die sich in dieser Blase dann wieder weiter verstärkt.
Das heißt, das Internet, das ja doch eigentlich alle seine Nutzer miteinander in Verbindung bringen soll, dass die sich austauschen, das ja erreicht im Grunde, wenn ich das so höre, eher das Gegenteil. Jeder ist allein im Netz und jeder zappelt im Netz von Informationen, die, Stichwort Fake News, ja auch falsch sein können. Ne?
Die können sehr gerne falsch sein, und dann ist natürlich die Frage, wer spült mir jetzt die Gegeninformation rein? Und die Algorithmen, die im Moment darauf optimieren, nicht unbedingt uns alleine zu halten, aber in gleichen Gruppen zu halten, auch das ist nichts Neues. Wir als Menschen wollen das ja auch. Wir wollen in Gruppen sein, in denen wir nicht allzu viele Konflikte haben, in denen unsere eigene Meinung bestätigt wird, in denen wir uns wohlfühlen. Das machen wir offline auch. Das Unschöne bei den sozialen Netzwerken ist, dass sie uns dann wirklich auch ganz andere Realitäten im Prinzip vorenthalten oder ganz andere Realitäten bauen. Aber auch dieser Effekt in der menschlichen Psyche ist nicht unbedingt etwas Neues. Nur er hat jetzt durch diese weltweite Sprengkraft ein Niveau erreicht, was wirklich nicht mehr schön ist für unsere Gesellschaft.
Wie könnte man denn uns alle als Internet-User in eine Lage versetzen, in der wir Manipulationsversuchen, also etwa durch Fake News oder auch durch Bots, die uns vorgaukeln, dass da ganz, ganz viele Menschen eine bestimmte Meinung vertreten und dabei sind es nur Computerprogramme. Wie kann man uns als Internet-User in eine Lage versetzen, solche Manipulationsversuchen besser zu widerstehen? Und wer kann diese Aufgabe übernehmen, uns davor zu schützen?
Am Ende müssen wir selber dagegen immun werden. Wir werden, wenn Sie jetzt einen Fan von Fake News sich anschauen, der wird nicht am Ende sagen, oh, die oberste Meldestelle der Bundesrepublik Deutschland hat jetzt gesagt, diese Nachricht ist falsch. Oder irgendein Unternehmen hat diese Nachricht als nicht vertrauenswürdig vertreten. Oder noch besser, die Lügenpresse hat diese Nachricht widerlegt. Ja, all diese Mechanismen greifen ja bei diesen Menschen auch nicht mehr. Das heißt, was wir wirklich brauchen, ist, dass jeder einzelne Mensch in sich selber eine Resistenz dagegen aufbaut. Und diese Resistenz ist das, was man seit jeher als Medienkompetenz bezeichnet. Dass Menschen Dinge in Frage stellen, aber auch nur so weit, bis sie mit gegebenen, meinetwegen journalistischen Kriterien eine Bewertung einer Nachricht vornehmen können.
Aber ist das nicht nur
scheint den Menschen gerade abhanden zu gehen.
Ja, vielleicht auch gar nicht so leicht zu erwerben zu sein. Würde das nicht die meisten Menschen überfordern? Also wenn ich jetzt plötzlich von heute auf morgen Brot backen müsste oder Autos reparieren und habe eigentlich das Handwerk des Journalisten gelernt, wie soll ich dann von Leuten, die das nicht gelernt haben, so viel journalistische Kompetenz verlangen können, dass sie, so wie wir das in unserem Beruf ja machen müssen, ja zwischen Zuverlässigkeit und nicht zuverlässig zwischen wahr und falsch versuchen zu sortieren und jede Nachricht, bevor wir sie veröffentlichen, dann auch erstmal auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das kann doch der Einzelne, der eigentlich nicht dazu ausgebildet ist, doch gar nicht lernen.
Also ich denke, dass wir ja schon alle ein sehr gutes Gefühl dafür haben, was eine vertrauenswürdige Nachricht ist und was keine ist. Bei vielen Leuten tariert sich dieses Gefühl daran, was traditionelle Medien schreiben. Und bei leider auch einer großen Menge an Leuten orientiert sich dieses Gefühl daran, was diese Medien nicht schreiben. Aber ich finde diesen Vergleich mit dem Bäcker ganz interessant. Wir haben in der Demokratie eben auch nicht den Bedarf, dass alle von uns Brot backen. Aber unsere Idee von gesellschaftlicher Teilhabe und auch von dem Korrektiv der Öffentlichkeit geht davon aus, dass Menschen eine gewisse Resistenz gegen Manipulation aufbauen, eine gewisse eigene Skepsis aufbauen und ein gewisses selbstständiges Denken haben. Denn genauso würde das Ganze andersrum funktionieren. Stellen Sie sich vor, Sie würden alle versuchen, als Lügenpresse jetzt das Land zu manipulieren. Auch dann bräuchten wir ja diese Kompetenz. Das heißt, es spielt in beide Richtungen, dass es am Ende das Individuum leisten muss, Dinge adäquat in Frage zu stellen und zu prüfen und normal sich dazu zu verhalten. Und das können wir nur den Leuten früh beibringen, in der Hoffnung, dass sie diese Fähigkeit behalten, des kritischen, aber auch wohlüberlegten Denkens.
Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs, vielen Dank. So, und jetzt kehren wir nochmal zu den Helden des Romans Ein König für Deutschland von Andreas Eschbach zurück. Eine Gruppe von Computerexperten hat erfahren, dass die Wahlcomputer, die bei der nächsten Bundestagswahl zum Einsatz kommen sollen, so manipuliert sind, dass eine rechtsextreme Partei davon profitieren wird. Aber sie haben auch erfahren, durch den Vater des Konstrukteurs, einen deutschen Politiklehrer, dass eben dieser Konstrukteur der Software, Vincent Wayne Merritt, eine Sicherung in die Software eingebaut hat. Wenn bei der Bundestagswahl eine Partei antritt, die als Kürzel die Initialen des Konstrukteurs hat, VWM, dann bekommt diese Partei von den manipulierten Wahlcomputern automatisch 95% der Stimmen zugeschoben. Und da liegt die rettende Idee natürlich nahe.
Eine Partei gründen? Wiederholte Alex. In seinen Augen glomm ein seltsames Licht, das aber wahrscheinlich nur eine Widerspiegelung der nächtlichen Kulisse jenseits der Panoramascheiben war. Kann man das denn so einfach? Er sah Simon an. Sie müssten das doch wissen, oder? Simon nickte. Laut Artikel 21 des Grundgesetzes kann das grundsätzlich jeder tun. Tun ja auch eine Menge. Allerdings habe ich selber noch nie eine Partei gegründet, falls Sie das wissen wollten. Wie es im Detail geht, weiß ich nicht. Aber es geht, das ist sicher. Wir müssen natürlich, begann Alex sofort zu organisieren, überlegen, was das Kürzel VWM überhaupt heißen soll. Irgendwas Abgedrehtes, klar. Je abgedrehter das Programm unserer Partei ist, desto weniger Zweifel kann es nachher geben, dass was nicht stimmt, wenn sie massenhaft Stimmen kriegt. VWM, grübelte Alex. Volks ist schon mal gut. Besser als Verein, das klingt nicht politisch. Volkspartei oder Volksbewegung. Genau, Volksbewegung. Fragt sich nur, wofür das Volk bewegt werden soll. Volksbewegung für... Volksbewegung für Waffenbesitz und Mobilfunk, schlug Root vor. Oder Volksbewegung für weltweite Mülltrennung. Oder Volksbewegung für würdevolle Mutterschaft. Oder... Mann, rief Alex aus, schnappst du jetzt über würdevolle Mutterschaft, also ehrlich? Wieso? Du hast gesagt, je abgedrehter, je besser. Leo räusperte sich. Wie wär's mit Volksbewegung zur Wiedereinführung der Monarchie? Schlug er zaghaft vor. Das ergäbe auch VWM. Sie starrten ihn alle an, als sei ihm ein blaues Geweih oder dergleichen gewachsen. Coole Idee, meinte Sirona. Gut, echt gut, tolle Idee. Monarchie ist genial. So eine Partei wird niemand wählen, aber jeder wird sie kennen. Über so eine Partei werden die Medien berichten, werden die Leute diskutieren. Das ist genau das, was wir brauchen. Alex klatschte in die Hände. Also, das machen wir. Es lebe die Monarchie.
Aber halten wir fest, eigentlich wollen Alex und seine Freunde ja nur beweisen, dass die Wahlcomputer bei der Bundestagswahl manipuliert sind. Später noch ein Auszug aus dem Roman »Ein König für Deutschland« von Andreas Eschbach. Hacker, Bots und böse Russen. Feind wählt mit. Der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir schon einiges über mögliche Methoden gehört, mit deren Hilfe Wähler beeinflusst und womöglich sogar manipuliert werden können. Wir haben auch gehört, wie besorgt deutsche Politiker und die Chefs deutscher Sicherheitsbehörden sind, dass solche und ähnliche Methoden im bevorstehenden Bundestagswahlkampf verstärkt angewandt werden könnten, indem zum Beispiel Informationen verbreitet werden, die den jeweiligen Gegner diskreditieren und die von ihren Urhebern entweder durch Hackerangriffe erbeutet oder von ihnen selbst erfunden worden sind. Und wir haben nicht zuletzt gehört, wo besagte Urheber insbesondere vermutet werden, nämlich in Russland. Darauf kommen wir jetzt nochmal zurück. Zunächst mit einem Fallbeispiel von Claudia Sauter.
Russische Hacker müssen IT-Wissen haben, um Computer zu infiltrieren. Russische Trolle aber brauchen weit mehr Fähigkeiten, unter anderem Fantasie und Ortskenntnis. Ein Beispiel. Am 11. September 2014 erschienen auf hunderten Twitter-Accounts Meldungen aus dem amerikanischen Bundesstaat Louisiana. In einer der dort ansässigen Chemiefabriken habe es eine Gasexplosion gegeben. Sie heiße Columbia Chemicals. Augenzeugen berichteten entsetzt über das Unglück. Videos von der Explosion wurden auf YouTube verbreitet. Dazu die Nachricht, der IS habe sich zu dem Anschlag bekannt. Kurz darauf stellte Wikipedia eine Seite dazu ein. Auch lokale Fernsehsender und Zeitungen berichteten auf ihren Webseiten über die Explosion. Aber alle waren fabriziert. Die Twitter-Texte, die Videos, die Augenzeugenberichte, die Webseiten der Medien. Die Explosion hat nämlich nie stattgefunden. Die Firma Columbia Chemicals gibt es gar nicht. Aber eine echte, mit einem fast identischen Namen, die Columbian Chemical. Das machte die Nachricht von der Gasexplosion so plausibel. Die Fälscher saßen auch nicht in Louisiana, sondern wahrscheinlich in einem Haus im russischen St. Petersburg. Noch hat das FBI keine Untersuchungsergebnisse veröffentlicht, aber ein Reporter des New York Times Magazine hat die Geschichte recherchiert und fand das Haus in St. Petersburg. Der Autor nennt es die Farm der Trolle. Dort arbeiten hunderte junge Leute aus allen Regionen Russlands an der Herstellung von falschen Nachrichten wie die über die Gasexplosion in Louisiana oder andere Themen. Wie dieser Troll sagt.
Wir haben 12 Postings am Tag geschrieben zu politischen Themen und auch andere Kommentare. Unsere Aufgabe war es, eine bestimmte Sicht zu verbreiten, die vorgegeben war, zur politischen Lage im Land und in der Ukraine.
Seit den 90er Jahren hat sich der Begriff Troll in Fachkreisen für diejenigen eingebürgert, die das Internet mit Spams fluten. In Russland sind sie offenbar hoch geschätzt. Ein fleißiger Troll verdient so viel wie ein russischer Universitätsprofessor, wie der amerikanische Autor recherchierte. Ein russischer Kollege berichtet, dass in der St. Petersburger Farm der Trolle 400 Fälscher angestellt seien und sie 400.000 Euro zur Verfügung hätten, monatlich. Die Summe reicht, um die Fälschungen der Trolle zu einer eigenen, höchst erfolgreichen russischen Industrie zu machen. Im Fall der angeblichen Gasexplosion in Louisiana dauerte es 2 Stunden, ehe die erste Korrekturmeldung veröffentlicht wurde. Sie war echt, ging aber im Meer der gefälschten Tweets und Videos und Webseiten unter. Russische Propaganda kalkuliert diesen Effekt ein.
Johannes Grotzky, langjähriger Osteuropa-Korrespondent des ARD-Hörfunks, jetzt Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Ein Haus in St. Petersburg, in dem hunderte junge Leute aus allen Regionen Russlands an der Herstellung falscher Nachrichten arbeiten. Ist das nur Wahnsinn oder hat es auch Methode?
Naja, zunächst mal ist dieses Haus ja vielen bekannt. Es sind inzwischen viele Journalisten dort gewesen, nicht nur ein amerikanischer. Auch deutsche Medien haben darüber berichtet. Es gibt ja auch einen deutschen Journalisten, der behauptet, der sogar drin war. Es gibt Leute, die dort gearbeitet haben und sich als Augen- und Ohrenzeugen zur Verfügung gestellt haben. Nein, das ist gar nichts Ungewöhnliches. Es ist eigentlich die Fortsetzung einer sehr langen Tradition. Heute sind es nur andere Medien. Aber es gab auch schon früher eigene Agenturen, die in Deutschland vertreten waren und deren Mitarbeiter, die hier in Deutschland stationiert waren, oft auch getarnt als Auslandskorrespondenten, in Wirklichkeit KGB-Agenten waren. Und das ist nun mal so gewesen und das ist in dem Staat, wie er verfasst ist, nämlich Russland, auch heutzutage immer noch eine in Anführungsstrichen sehr ehrenhafte Tätigkeit, nämlich für die Sicherheit des Staates und für die Unsicherheit des Gegners zu sorgen. Also das ist eine sehr lange Tradition und dass man jetzt das natürlich über die Nachrichten Schiene beispielsweise des Internets macht und über die Kommentarleisten, dass man dort sich einklingt. Das haben wir alles wunderbar verfolgen können. Sie sehen das ja, wie oft dann auch bestimmte Sympathiekundgebungen für bestimmte russische Positionen in deutschen Netzwerken auftauchen. Ja, das ist durchaus nicht nur wahrscheinlich, sondern ich denke, das ist ausreichend belegt, so ein Verhalten.
Das heißt, man könnte auch so weit gehen zu sagen, das ist eine Strategie, die dahinter steckt, dass Russland politische Akteure in Russland bis hinauf, ja, zum Staatspräsidenten politische Entwicklungen in anderen Ländern auf diese Weise manipulieren wollen, auf den Wegen, über die wir in dieser Sendung schon gesprochen haben?
Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig, ob das jetzt ein gezielter Einsatz ist, um zu sagen, damit manipulieren wir zunächst mal politische Entscheidungsprozesse. Es geht darum, die öffentliche Meinung in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Da steht aber Putin auch ganz offen dazu, denn unter seiner Verantwortung wurden ja sehr viele staatliche Medien zusammengefasst, an deren Spitze steht ein sehr enger Vertrauter von Putin. Dazu gehört beispielsweise Russia Today, auch der deutsche Kanal, der hier im Internet nur auftaucht, der englische natürlich, der in Amerika recht populär ist, besonders unter den ausgewanderten Russen, wie man immer wieder hört. Dann natürlich das, was früher RIA Novosti war, das heute als Sputnik News in 28 Sprachen verbreitet wird. Und das ist insofern interessant, weil dort also beide Dinge zusammenkommen. Auf der einen Seite eine Menge sehr interessanter Fakten auch über Russland, über russische Positionen zweifellos, aber eben auch vieles, von denen man nicht überprüfen kann, ist es wirklich so gewesen. Es gibt dann zum Beispiel im Internet von russischer Seite etwas, was angeblich die westlichen Medien verschweigen. Das wird natürlich begierig aufgegriffen. Ich habe mir die Mühe gemacht, beispielsweise RIA Novosti, das, was es früher war, also heute Sputnik News, durch meine Studenten in mehreren Sprachen mal miteinander sozusagen vergleichen zu lassen. Und da stellt sich was Interessantes raus. Diese Dinge sind, wenn sie in Französisch sind, von Russland aus für den französischen Markt zugeschnitten, mit dem, was französische Innenpolitik besonders bewegt. Bei Deutschen beispielsweise auf die deutschsprachigen Länder, arabische Welt natürlich wieder etwas anders. Da ist schon viel, viel Initiative, viel auch Strategie dahinter, um in diese Länder hineinzuwirken mit zweierlei. Das Bild Russlands positiver darzustellen, aber eben auch das, was in diesen Ländern schlecht ist, ein bisschen stärker, noch schlechter erscheinen zu lassen.
So, jetzt haben wir im nächsten Jahr eine Bundestagswahl hier in Deutschland und gerade mit Blick auf diese Bundestagswahl sagen ja jetzt viele deutsche Politiker, auch gedeckt durch die Aussagen von Chefs deutscher Sicherheitsbehörden, ja, dass da eine Einflussnahme, eine Manipulation versucht werde. Und es wird von einigen zumindest auch gesagt, dass diese Einflussnahme, dieser versuchte Einflussnahme von Russland ausgehen wird. Würde sich das für Sie zu einem Bild zusammenfügen?
Nein, absolut nein zunächst mal. Ich halte das für einen ziemlichen Blödsinn. So eine Argumentation. Ja, Beeinflussung der öffentlichen Meinung auf jeden Fall. Das wird immer probiert. Das probieren wir auch. So sieht Russland beispielsweise die Aktivitäten etwa der Voice of America oder von Radio Freies Europa, was natürlich von Prag aus auch, oder Radio Liberty, was eben weiter natürlich arbeitet und was von Russland dann eben auch genauso klassifiziert wird. Auch die Auslandsdienste der BBC werden so von Russland empfunden, obwohl sie teilweise ja sogar über russische Kanäle verbreitet wurden bislang jedenfalls, das ist ja auch eingestellt. Nein, ich glaube nicht, dass man mit einem solchen Vorwurf überhaupt der Sache gerecht wird. Es geht darum, ein Bild zu zeigen, auch zu zeigen, schön, dass der Westen Angst hat, aber es gibt was anderes. Gehen Sie mal, wenn Sie Russisch können oder einige Hörer können das ja wahrscheinlich, tippen Sie einfach mal im Internet in die Suchmaschine auf Russisch rein Putin, also den Namen Putin, und dahinter das Wort Vinovat. Vinovat, das heißt schuldig. Und dann stoßen Sie auf die russischen Netzwerke. Das ist eine Häme, die sich dort über den Westen ergießt, über das, was wir alles den Russen zutrauen. Beispielsweise das Eisenbahnunglück in Indien oder die Überschwemmung in Australien oder der Arbeitsstreik in irgendwelchen Bergwerken. Alles immer läuft darauf hinaus, Putin ist schuldig. Da gibt es ganze Spottgedichte, da gibt es Spottverse, da gibt es eine Menge von Sachen. Das heißt, man macht sich über uns lustig und es ist etwas anderes, was das Ganze zeigt. Wir haben einen wirklichen mentalen Bruch oder Riss zwischen Russland und dem Westen, der aber darauf hinauszuführen ist, dass inzwischen in Russland man den westlichen Medien überwiegend nicht mehr glaubt und dass man uns diese Dinge unterstellt, von denen wir glauben, dass gerade sie Russland betreibt.
Johannes Gotzky, Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg und ehemaliger Osteuropa-Korrespondent des ARD-Hörfunks. Haben Sie vielen Dank. Hacker, Bots und böse Russen. Feind wählt mit. Der Tag in HR2 Kultur. In dem Roman Ein König für Deutschland von Andreas Eschbach, aus dem wir ja in dieser Sendung schon zitiert haben, sind bei einer Bundestagswahl manipulierte Wahlcomputer zum Einsatz gekommen. Als Zusatzmanipulation hat der Entwickler des Programms eine Sicherung eingebaut. Wenn in der Parteienliste eine Partei mit seinen Initialen als Kürzel auftaucht, dann wird diese Partei bei der Wahl so richtig absahnen. Das hat der Computerfachmann Vincent Wayne Merritt seinen Freunden berichtet. Die haben daraufhin die Partei VWM gegründet, die Volksbewegung zur Wiedereinführung der Monarchie. Und dann kommt der Wahlabend.
Psst, hieß es und still, als die dritte Hochrechnung angekündigt wurde. Atemlos standen sie da, starrten auf den Bildschirm, manche mit gefalteten Händen. War es doch nur ein Ausrutscher gewesen? Ein böser Scherz? Ein Rechenfehler? Wieder die Balken. Schwarz, rot und wieder blau. Erleichterung. Der blaue Balken stieg, stieg. »Danach zieht die VWM mit den großen Volksparteien gleich auf«, konstatierte der Moderator, hörbar um Fassung bemüht. »Damit hätte, glaube ich, niemand von uns gerechnet. Das heißt, die erst vor kurzem gegründete Partei ist auf Anhieb zu einer bedeutenden politischen Kraft in Deutschland geworden.« Einige der Feiernden hatten einander untergehakt, hüpften auf und ab und skandierten »Simon! Simon! Simon!« Immer mehr taten es ihnen gleich, bis der ganze Saal von rhythmischen Sprechchören erfüllt war. Die vierte Hochrechnung. Diesmal war der erste Balken blau und er hörte gar nicht mehr auf zu steigen. »Ich bin sprachlos«, bekannte der Moderator. 50,3%, das ist die absolute Mehrheit für die VWM. Meine Damen und Herren, Sie sehen mich ratlos. Das hat es noch nie gegeben. Kann sich an diesem Trend noch etwas ändern? Ich sehe auch unsere Statistik erfassungslos. Jemand rauft sich buchstäblich die Haare. »Die fünfte Hochrechnung«, rief jemand. »Ruhe«, rief ein anderer. Ruhe konnte man nicht nennen, was einkehrte, aber es wurde leise genug, um den Moderator zu verstehen. »Das müsste jetzt schon nahe am Endergebnis sein«, drang dessen beklommene Stimme aus den Lautsprechern. Der blaue Balken stieg und stieg. Für die anderen blieben nur noch dünne Striche. 66,8% der Zweitstimmen für die Volksbewegung zur Wiedereinführung der Monarchie. Womöglich bekommt Deutschland tatsächlich wieder einen König.
Tja, so können manipulierte Wahlcomputer eine ganze Wahl manipulieren. Im Roman »Ein König für Deutschland« von Andreas Eschbach. Welche Methoden der künftige US-Präsident Donald Trump angewandt hat bzw. hat anwenden lassen, um jenen Wahlsieg zu erringen, den viele nicht erwartet hatten, darüber haben wir in jüngster Zeit einiges erfahren, zum Beispiel vom Chef einer Firma, die ihren Teil dazu beigetragen haben will. Die Firma heißt Cambridge Analytica, sie hat ihren Sitz in London und unser dortiger Korrespondent Thomas Spickhofen hat sie sich angeschaut.
London, New Oxford Street Nummer 55. Das ist ein unscheinbares Bürogebäude im Londoner West End. 8 Stockwerke hoch, eine glatte Fassade aus Glas und braunen Querstreben. Hier sitzt Cambridge Analytica und sagt, Donald Trump hat gewonnen mit unserer Big Data Methode.
Big Data has made it possible for us to get ever more granular in our analysis of
Big Data ermöglicht es uns, immer kleinkörniger in unseren Analysen zu werden. Und dabei geht es nicht nur darum, was die Menschen beschäftigt, sondern um ihre ganze Lebenshaltung und Persönlichkeit.
Alexander Nix ist der Chef von Cambridge Analytica. Von 220 Millionen Amerikanern habe man heute jeweils rund 5000 Einzeldaten, sagt Nix, zum Teil aus eigenen Fragebögen, die nach einer bestimmten Methode entwickelt wurden, zum Teil aus öffentlich zugänglichen Datenquellen. Da sei alles Mögliche bei, die Lieblingseiscreme und die Kirche, in die die Leute gehen, welche Magazine sie lesen, welchen Vereinen sie angehören.
Big data, as its name would imply, is really the aggregation of all data points, as many as you can get your
hands on. Big data meint die Verknüpfung wirklich aller Datenzugänge, so viele wie man nur bekommen kann. Das können Social Media Daten sein, aber auch Daten zur Demografie, zu Orten, zum Verbraucherverhalten, Lifestyle, Geschäftsvorgänge, alles kommt in den großen Topf.
Every other sort of data goes into the melting pot.
Am Ende sei es die Synthese aus all diesen unterschiedlichen Informationen gewesen, die zu präzisen Vorstellungen darüber geführt habe, was man tun müsse, sagt Alexander Nix.
It's really the synthesis of all these different types of data that form the models that make the algorithms.
Man habe sehr früh verstanden, wo und mit welchen Aussagen Donald Trump seine Wähler finde und dies dann besonders verstärkt, behauptet Cambridge Analytica. Wochenlang sei das Team von Trump in Echtzeit mit Material versorgt worden. Cambridge Analytica habe die Verteilung der Wahlkampfmittel beeinflusst, ebenso die Reisen des Kandidaten und die Ansprache der Wähler, sagt das Unternehmen. Vor allem aber habe man in den besonders heiß umkämpften Bundesstaaten, den sogenannten Swing States, das Wählerpotenzial ganz genau definieren, ganz genau ansprechen und so für die Wahl von Donald Trump mobilisieren können.
Und offenbar nicht zuletzt dank dieser Methode, die der Kollege Thomas Spickhofen gerade beschrieben hat, ist es Donald Trump gelungen, mit seinem Wahlkampf ins Weiße Haus zu kommen. Das digitale Zeitalter bietet überhaupt, wie wir in dieser Sendung dargestellt haben, viele Möglichkeiten, einen Wahlkampf so zu lenken, wie es die jeweils interessierte Gruppe haben will. Mit Hackerangriffen, die Schwachstellen des Gegners offenbaren oder dem Wähler mit Fake News falsche Entscheidungsgrundlagen liefern, um nur zwei Beispiele zu nennen. Für Politiker hierzulande ein Anlass, besorgt auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr zu schauen und öffentlich die Befürchtung zu äußern, dass diese Wahl manipuliert werden könnte. Professor Hans-Matthias Kepplinger, Kommunikationswissenschaftler am Institut für Publizistik in Mainz. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Glab.
Rolf Mützenich, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, fasst seine Sorge in die Worte: Im Wahlkampf werden wir uns auf Verzerrungen und Lügengeschichten einstellen müssen. War das nicht immer schon so?
Also das war immer so, dass Wahlen leicht beeinflusst werden können. In der Vergangenheit kam der Einfluss entweder von Parteien oder auch von Medien. Und das hat in den USA eine große Rolle gespielt und auch in Deutschland.
Man kann ja sagen, Wahlkämpfe leben geradezu von Manipulation. Jeder Wähler entscheidet auf Grundlage von Informationen, die er meist nicht überprüfen kann. Wähler sind beeinflussbar. Trotzdem wurde von Manipulation einer Wahl, noch bevor diese Wahl begonnen hatte, in früheren Jahren nicht gesprochen. Warum jetzt?
Also es hat auch früher diese Manipulation gegeben. Nehmen Sie als Beispiele die Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit der Barschel-Affäre, kurz vor der Wahl vom Spiegel damals losgetreten, mit höchster Wahrscheinlichkeit wahlentscheidend, und am Ende blieb von den Vorwürfen relativ wenig übrig. Also hier hätten wir Beispiele, es gibt auch andere aus der deutschen Geschichte, es gibt Beispiele aus der amerikanischen Geschichte, die Wahl von Bill Clinton war massiv beeinflusst von einer echten Kampagne gegen eine angebliche Wirtschaftskrise in den USA, die es nach den objektiven Daten, die uns vorliegen, in dieser Form überhaupt nicht gegeben hat. Also hier haben wir neu nur, dass nun ein neuer Spieler aufs Feld gekommen ist, und was dieser Spieler wirklich kann, das müssen wir erstmal abwarten, denn hierfür gibt es bisher überhaupt keine Beweise.
Sagen Sie uns was über diesen Spieler.
Nun, die Spieler sind möglicherweise ja meinetwegen die Russen. Nur man muss drei Dinge unterscheiden. Die eine Frage ist, wollen die das? Da würde ich mal sagen, ja. Zweitens, man muss sagen, können die das? Ich denke, technisch können die das schon. Die dritte Frage ist aber die entscheidende. Sind solche Manipulationen, etwa wenn man Menschen motiviert oder demotiviert, zur Wahl zu gehen, sind die wirklich wahlentscheidend? Und da hätte ich großen Zweifel. Ich behaupte nicht, dass es nicht möglich ist. Nur bisher sind alle Versuche, Menschen auf diese Weise zu manipulieren, meinetwegen auch zu Kaufentscheidungen zu manipulieren. Denken Sie an Amazon. Die Trefferquote dessen, was die Leute von Amazon angeboten bekommen, ist doch relativ gering, trotz aller Datenmengen, die hier verarbeitet werden. Also Menschen zur Wahl wirklich in die eine oder andere Weise signifikant zu beeinflussen. Das heißt signifikant, dass damit die Wahl entschieden wird. Das erscheint mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich.
Könnte gleichwohl Desinformation heutzutage deshalb wirkungsvoller sein, weil immer mehr Leute sich eben im Internet bewegen, dort ihre Informationen beziehen und vielleicht auch Leute, die jetzt den klassischen Wahlkampf gar nicht zur Kenntnis nehmen würden, aber sehr wohl zur Kenntnis nehmen, was da so im Internet verbreitet wird durch die verschiedenen Kanäle. Können also Wahlkämpfe im digitalen Zeitalter stärker manipuliert werden, vielleicht sogar stärker, als es unsere Demokratie verträgt?
Das mag sein, aber sehen Sie, der negative Effekt, den wir im Moment beobachten, ist doch eine Verunsicherung der Bevölkerung, die letzten Endes von der Politik und von einigen Medien ausgeht. Hier wird ein Popanz aufgebaut, hier werden praktisch Verschwörungstheorien als bare Münze verkauft. Das führt dazu, dass möglicherweise ein Teil der Wähler über das reale Maß hinaus verunsichert ist. Und wir leben im Moment, wenn wir an diese Diskussion denken, in einem wirklich postfaktischen Zeitalter. Das ist genauso unrealistisch wie die damalige BSE-Berichterstattung oder die Vorwürfe gegen Wolf oder Tebatz van Elst. Am Ende bleibt von dieser ganzen Aufregung überwiegend heiße Luft und Substanz ist sehr wenig. Also wir sollten den Ball flach halten, wir sollten wissen, da ist eine Gefahr, aber ob diese Gefahr groß oder klein ist, können wir nicht realistisch einschätzen.
Die Frage ist natürlich, ob diese heiße Luft, wie Sie es nennen, den Wahlkampf selber auf jeden Fall auch erstmal heiß machen wird. Es kann ja durchaus sein, dass der Wahlkampf damit zugebracht wird, von den Kandidaten jeweils die Lügen der anderen anzuprangern, sich selbst gegen Vorwürfe zu wehren, gelogen zu haben. Die einen Wähler wissen dann nicht mehr, wem sie glauben sollen und die anderen glauben dann endgültig nur noch das, was sie glauben wollen. Ist klassischer Wahlkampf vor diesem Hintergrund überhaupt noch möglich?
Das ist möglich, wenn wir die Fehler vermeiden, die die Amerikaner gemacht haben. Der Wahlkampf, die Rolle der Medien ist ja ganz entscheidend. Zum einen, es wurde ja vorhin schon gesagt, die meisten Menschen sind natürlich nicht in der Lage, den Wahrheitsgehalt von solchen Internetbotschaften zu beurteilen. Hier sind die traditionellen Medien gerufen, vor allem die Qualitätspresse, auch die Qualitätsfunkmedien. Und zweitens, es kommt darauf an, dass wir einen Wahlkampf auch so gestalten, dass den Politikern hinreichend Zeit gegeben wird, nicht in Talkshows, sondern in ganz normalen Nachrichten. Wenn Sie überlegen, in Amerika hat ein Politiker in einer Fernsehnachricht ungefähr 3 Sekunden Zeit für etwas zu sagen. In 3 Sekunden kann kein Mensch irgendetwas Vernünftiges erklären. Das heißt, wenn Politik so reduziert wird, dann werden natürlich Leute in eine vorteilhafte Situation gebracht, die wie Trump nur mit Schlagworten argumentieren. Er muss ja gar nichts erklären. Er muss ja nur rein als Person mit einem Schlagwort in die Medien kommen. Und wir müssen zurückgehen zu einer seriösen, ruhigen Politikberichterstattung, die den Politikern, egal welcher Parteien, hinreichend viel Chance gibt, in den reichweitenstarken Nachrichtenmedien ihre Sichtweise zu erläutern.
Professor Hans-Matthias Kepplinger, Kommunikationswissenschaftler am Institut für Publizistik in Mainz. Vielen Dank. Hacker, Bots und böse Russen. Feind wählt mit. Das war der Tag in HR2 Kultur. Mein Name ist Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, den Sie hoffentlich nach eigenem Belieben völlig manipulationsfrei gestalten können.